lasse das Schicksal entscheiden. Ich habe zufällig einen Glückswürfel dabei.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heir to the Empire und heute mit Dices of Destiny. Und es ist immer schön, wenn dieses Intro läuft, wie die Köpfe von allen gemeinschaftlich so mitwackeln. Das ist immer sehr, sehr schön. Und wir haben uns heute hier in dieser Kantina getroffen, um ein bisschen zu schauen, mit welchen Gegenständen wir heute uns umgeben, um euch ein paar lustige Momente zu bringen oder vielleicht auch einfach informative Momente. Und wir, das sind heute am Apparat der Nico.
Hallo, hallo. Ist da jemand auf der anderen Leitung? Hallo?
Ach, hallo, hallo. Ja, hier ist jemand. Ist der Daniel auch da?
Ja, der ist auch da. Hallihallo. Ich nicke euch allen da draußen zu. Fühlt den Beat.
Ja, fühlt den Beat. Und ich bin der Dennis und schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Ja, Dices of Destiny, ihr kennt das Grundprinzip. Wir schauen uns ein Buch beziehungsweise ein Referenzwerk in irgendeiner Form an und werden das Schicksal entscheiden lassen, um welchen Gegenstand, um welchen Charakter oder um was auch immer es gehen soll. Heute ist es etwas eingeschränkt aus folgendem Grund, weil wir ein Buch haben, erschienen im DK-Verlag, das da heißt Star Wars 100 Objekte. Das heißt, wir werden heute nicht über Charaktere sprechen, sondern über Gegenstände. Mal gucken, wie gut das funktioniert. Wir wissen es selber noch nicht.
Also zumindest am Anfang. Ne? Also wir wissen ja alle, dass wir Profis im on-topic bleiben sind. Also das, ich bin mir sicher, wir werden auch noch auf den einen oder anderen Charakter zu sprechen kommen, von diesen Objekten ausgehend.
Davon kann man ganz sicher ausgehen, ja.
Ich bin gespannt, wie tief oder wie weit gefächert diese Objekte sind. Kommt dann sowas vor wie der Bartkamm von Obi-Wan Kenobi oder Padmes Nachttischlampe? Oder sind es dann eher relevantere Gegenstände, wenn es nur 100 sind? Also
es sind eher relevantere Gegenstände, okay. Ja.
Wahrscheinlich kriegen wir Obi-Wans Lichtschwert und dann sprechen wir schon wieder über Obi-Wan.
Ja, Lichtschwerter sind hier auch drin, habe ich gesehen. Aber ich glaube, Obi-Wans Lichtschwert ist hier nicht drin. Also ich kann euch mal den Buchrücken vorlesen. Ja. Der da besagt, wir haben bestimmte Artefakte, wichtige Ereignisse und Figuren beeinflusst. Von ikonischen Gegenständen wie Darth Vaders Helm, Ahsoka Tanos Lichtschwertern und Finns Sturmtruppenrüstung bis zu Kuriositäten wie einem Kyberkristall-Anhänger oder Luke Skywalkers T-16 Lufthüpfermodell.
Lufthüpfer.
Jedes der sorgfältig ausgewählten Objekte hat eine ganz eigene, fesselnde Geschichte zu erzählen und nimmt mit auf eine faszinierende Reise in eine weit, weit entfernte Galaxis. Mensch, dann würde ich sagen, wir versuchen es einfach mal. Mal gucken, das war das Mikro, aber das habt ihr jetzt halt alle gehört, ist so. Mal gucken, was das Schicksal uns heute vorhält. Jetzt muss ich nur alle Seiten irgendwie so ein bisschen in die Hand kriegen. Und wir lassen den Würfel rollen. Okay, es ist etwas, kennen wir alle, haben wir auch mehrfach schon gesehen. Was heißt mehrfach, ist gelogen? Es handelt sich um die Trainingsdrohne. Wisst ihr, was ihr, also ohne das Bild jetzt zu sehen, wenn ich Trainingsdrohne sage, wisst ihr, was ich meine?
Ich gehe davon aus, dass es sich um die kleine Kugel aus unter anderem Episode 4 handelt, gegen die Luke dann im Millennium Falcon sich brüsten muss.
That's correct.
Ja.
Indeed it is.
Auch direkt das Bild, was ich vor Augen gesehen hatte. Und tatsächlich das Erste, was ich aber jetzt vor Augen gesehen hatte, war nicht die Original-Trainingsdrohne von damals, sondern die Szene aus The Force Awakens. Ich habe gerade vor, ich weiß nicht mehr genau, 1-2 Monaten, vielleicht ist auch ein bisschen länger her, aber vor kurzem den Film nochmal geguckt, seit langem, und war wirklich richtig begeistert, wie gut mir dieser Film wieder gefallen hat. Aber gleichzeitig finde ich immer noch, dass diese Szene so richtig ist. Das ist so der Fanservice-Moment schlechthin, wie Finn einfach diese Drohne so hochhält, so prominent in die Kamera und wieder wegsteckt. Und da musste ich gerade echt dran denken. Also toller Film, aber die Szene, hätte es für mich nicht unbedingt gebraucht.
Wahrscheinlich schließen sich da jetzt viele draußen an, sagen, ja, dieser Film, den hätte es nicht gebraucht, aber das ist was anderes.
Ja, vor allem, ich musste, Ray trainiert ja auch später dann, sie wird ja dann später nochmal wieder aufgegriffen in Episode 9, glaube ich, da trainiert sie dann ja mit der Kugel auch wieder.
Ja, ich meine auch. Also ich musste unweigerlich an eine Szene denken, die weniger lang her ist, und zwar mit Grogu. Es gibt ja in The Book of Boba Fett, als wir die 2,5 Staffel von The Mando gesehen, Mandalorian und Grogu gesehen haben, gibt es ja den Moment, wo Grogu auch mit dieser Trainingskugel trainiert oder Trainingsdrohne und sie dann in der Luft zerreißt. Und ich dachte so, oh, das sah schon ein bisschen nach dunkler Seite der Macht aus, so wie er das Ding beschäftigt hat. Aber ich muss sagen, ich verstehe aber diese Drohne nicht so richtig. Weil ich habe immer, ich meine, es ist ja klar, worum es geht, dass diese Drohne fliegt irgendwie hin und her. Sie ist ja irgendwie, sie muss ja programmiert worden sein. Wer hat diese Drohne programmiert, als sie als Luke trainiert hat? Hat das dann Obi-Wan irgendwie programmiert? Und mit welcher Art? Also es gibt vielleicht auch so eine Meisterform. Also man, so wie das da passiert ist, war das ja eher so, hey, das ist doch ein Jüngling, sei mal nicht so hart zu dem.
Aber also soweit ich weiß, hat die, meine ich mal, irgendwo gelesen zu haben, dass diese Drohne auch so verschiedene Einstellungen hat. Irgendwie je nach Schwierigkeitsgrad. Irgendwie kann man dann bestimmt noch einstellen.
Mit was für
einer, ja, Schmerz irgendwie. Ist eine kitzelt irgendwie so ein bisschen, das andere bringt dich tatsächlich um. Irgendwie dann bestimmt auch wie schnell die irgendwie schießt und so weiter. Also ich bin mir sicher, da kann man einfach ein paar Knöpfe drücken und dann läuft das schon.
Dann läuft das schon. Oh, ich habe einen falschen Knopf gedrückt, hat mir in die Hand geschossen.
Oh, scheiße, wir haben gerade Luke umgebracht. Mist.
Mist. Wir brauchen einen neuen Jedi.
Steht denn im Buch was Sinnvolles zu dieser Drohne noch drin?
Also es ist eine gesamte Seite voller Text. Hier wird grob gesagt, dass diese Trainingsdrohnen die grundlegenden Hilfsmittel der Jedi waren, um sowohl Geist als auch Körper zu schulen, und dass sie zu den einfachsten in Sachen Droidentechnik gezählt haben. Und dann wird noch ein bisschen aufgeschlüsselt, dass es einem ballartigen Spielzeug ähnelt und dass da irgendwie ein Mechaniker oder einem Schiffsteil, das ein Mechaniker in Eile hat liegen lassen. Okay. Und dann wird auch später die Punkte, die wir gerade gesagt haben, Luke, interessant, hier wird sogar noch ein Alter von Luke angegeben. Hier heißt es, der 19-jährige Luke Skywalker war für gängige Jedi-Standards zu alt, um mit dem Lichtschwerttraining zu beginnen. Daher war eine Trainingsdrohne sehr hilfreich, um ihm zu vermitteln, wie sich mit Hilfe der Macht ein Blasterschuss antizipieren ließ. Wusstet ihr, dass er 19 war? Also ich hätte das jetzt nicht im Kopf gehabt. Ich gebe es offen zu.
Tatsächlich ja, aus dem einfachen Grund, weil ich dann immer denke, wenn man anfängt zu rechnen, ist die Zeitspanne eigentlich relativ kurz zwischen Episode 3, wo er ja quasi am Ende geboren wird, und Episode 4, vor allem in Bezug auf zum Beispiel den Witz Obi-Wan Kenobis, schnelle Alterung, vielleicht durch die Doppelsonnen von Tatooine, aber auf jeden Fall ist er in den 19 Jahren deutlich schneller gealtert als zum Beispiel eine Ahsoka oder wen gibt's denn da noch? Hera oder ja, andere Figuren, die so in anderen Zeitlinien schon aufgetaucht sind. Für Obi-Wan waren die 19 eher so wie 39 Jahre.
Ja, gut, ich meine, der hat vielleicht auch, ich meine, vielleicht wollte er diesen, es gibt ja, also wir haben ja heutzutage auf der, oder in unserer Zivilisation, klingt ein bisschen blöd, wie heißt es denn? Also wir haben ja Menschen, die auch auf Granny-Look stehen. Also vielleicht hat er sich auch einfach nur die Haare gefärbt. Ich weiß es ja nicht. Die grauen Haare, könnte sein. Wird auch hier interessanterweise, also dieses Buch unterteilt auch in verschiedene Epochen des Universums, und hier ist das die Ära des Imperiums. Und hier wird noch kurz auch erwähnt, dass Luke diese Drohne einsetzt, um den kleinen Grogu von Stein zu Stein hüpfen zu lassen. Und was auch ihr gesagt habt, Rey, die dann quasi das Ding, oder wo Leia Organa ihr das Ding quasi in den Hindernislauf mit eingebaut hat auf Edge und Gloss. Genau. Ja, siehst du, oder seht ihr, da haben wir das erste
gesagt, was es zu dieser
alles gesagt, was über
zu sagen gibt.
Faire,
ja, ich finde, ich brauche nochmal irgendwie so einen Comic von dem Charakter, der diese Drohne irgendwie gebaut hat. Was für eine Firma war das? Irgendwie, was waren so Qualitätsanforderungen für so eine Drohne? Ich meine, die scheint ja auf jeden Fall gut haltbar zu sein. Also wer weiß, wie lange die da schon, wie lange Obi-Wan die irgendwie bei sich hatte. So zu das dem stimmt. Zeitpunkt, da wird sie ja auch schon irgendwie 19 Jahre alt sein, wenn sie noch aus der Zeit des Jedi-Orden stand. Und dann hat sie auch noch bis in die Zeit der First Order überlebt, wenn Leia sie dann wieder verwendet hat. Also die sind auf jeden Fall gut produziert. Da muss man wirklich den Hut ziehen vor dieser Firma, die diese Sachen für die Jedi hergestellt hat.
Ja, oder falls es alles ein und dieselbe Drohne war, Adventures of the Drone, so einen kompletten
Tales of the Drones,
die dann auch wieder repariert wurde. Vielleicht
so wie A5 ist die wahrscheinlich auch machtsensitiv, diese Drohne.
Genau.
Das war übrigens, das fand ich übrigens ziemlich cool mit, also das, der Droide, der machtsensitive Droide. Oder das war doch dieser, der rote Produkt, nee.
Der in Episode 4 dann kaputt geht.
Ja, genau. Da gab es ja das Comic zu, wo er sich wo er dann in die Zukunft geblickt hat und gesehen hat, was passieren würde, wenn R2D2.
Wenn sie nicht R2D2 kaufen, ja.
Und dann hat er seinen Motivator selber gekillt.
Ja. Er ist der eigentliche Auserwählte von Star Wars.
Er ist der eigentliche Held, ja, definitiv.
Ja. Und vielleicht ist diese Drohne auch so eine Entität, wer weiß.
Wer weiß, ja, wobei sie, also, ja, wir wissen ja nicht, was Luke gemacht hat, nachdem Grogu sie zerstört hat, ob er sie wirklich zusammengesetzt hat wieder.
Vielleicht ist das auch eine andere.
Ja, es müsste eigentlich sein. Es kann ja nicht alles das Gleiche sein. Es
kann ja nicht alles die gleiche Drohne sein. Wahrscheinlich ist auch die in Episode 9 eine andere, keine Ahnung.
Wahrscheinlich. In den 80ern hätte auch niemand gedacht, dass C3PO von Darth Vader gebaut wurde. Also, es ist alles möglich.
Stimmt. Wer hat diese Drohne gebaut? Diese Frage müssen wir wirklich mal in den Raum stellen. Vielleicht ist es ja irgendwie, keine Ahnung, ein Cousin von Grievous oder so. Genau. Naja, bevor wir jetzt weiter dumm Zeug babbeln, wollen wir mal das nächste Objekt uns anschauen. Und
ja, lassen wir mal weiter gucken.
Würfel rollen. Okay, jetzt muss ich kurz gucken, welche Seite, weil die beiden Seiten. Ah, okay. Wir haben vorhin scherzhaft gesagt, dass das Lichtschwert von Obi-Wan. Mhm. Nein, diesmal ist das Lichtschwert der Skywalkers. Also das Skywalker-Lichtschwert, was wir hier sehen. Also ich muss sagen, dieses Buch ist ja so aufgebaut. Wir haben immer eine sehr textreiche Seite und ein sehr hochauflösendes Detailbild. Und hier in dem Fall, diese Seite oder dieses Lichtschwert ist sogar auf 3 Seiten verteilt, textinhaltlich. Klar, es hat ja auch viel miterlebt,
auf jeden Fall,
Schwert der Skywalker. Aber jetzt gucken wir mal ganz kurz, wo fängt es denn an? Also hier heißt es, von den Klonkriegen bis zum Untergang der Ersten Ordnung. Das, so lange hat dieses Schwert quasi existiert. Und es gibt 3 Leute, die dieses Schwert benutzt haben. Und wer sind die 3? Was denkt ihr so?
Ja, also wir fangen natürlich an bei Anakin. Der hat dieses Schwert benutzt. Luke hat es benutzt. Bin ich gerade dumm?
Ja, und dann Rey.
Rey.
Ja. Ja, wobei hier auch noch, also hier wird zum Beispiel sogar auch noch Vader sogar mit angegeben, weil es ja irgendwie so ist, dass Anakin und Vader zumindest auf gewisser Ebene nicht die gleiche Person sind.
Also am Ende dann, wo er dann schon böse ist, stimmt, er hat es ja quasi im Endkampf mit Obi-Wan noch verwendet.
Genau. 50 Jahre lang ist dieses Schwert in der Geschichte rumgenutzt worden. Das ist, aber ich muss sagen, optisch gefällt es mir ja nicht so gut. Also ich finde es schon okay, aber ich finde, es gibt weit schönere Lichtschwerter. Zum Beispiel das von Obi-Wan. Das mag ich sehr.
Bei dem Lichtschwert ist ja immer so diese Produktionsgeschichte ganz spannend, dass es ja eigentlich Teil von Kamera-Equipment war. Also es war das, ich weiß nicht, wie man das, Dennis, du kennst dich mehr im Kamera-Business aus, aber es ist ja so das Ding, wo halt früher so bei diesen alten Kameras halt das Licht obendrauf geschraubt war. Irgendwie so ein, ich weiß nicht, nennt man das ein Stativ oder so? Naja, man stellt es ja nicht hin. Das war ja an der Kamera fest.
Ja, aber ich weiß, was du meinst, aber ich benutze die nur. Ich kenne mich gar nicht so gut damit. Ja,
du benutzt keine Kameras aus den 60ern, 70ern, was?
Nee, irgendwie.
Ich weiß auf jeden Fall, dass dieses
ich weiß nicht, wie das heißt, aber irgendwie irgendwas mit Garflex, keine Ahnung, ist, glaube ich, die Bezeichnung. Und es ist dieses bei den alten Kameras, was dann so neben an den Kameras dran war und wo der Blitz quasi drin war, weil früher bei den alten Kameras war ja der Blitz so wirklich nicht nur so ein kleines helles LED-Licht, wie es heutzutage bei jedem Handy ist, sondern das war quasi dieser Griff und oben war irgendwie ein Licht und dann war so ein riesiger, runder, wie so ein Spiegelteller. Und das hat dann quasi halt hell geleuchtet für den Blitz und man kann sich quasi echt einfach vorstellen, dass dieses Lichtschwert nahezu 1:1, sie haben das gar nicht mal so groß verändert, ein paar Dinge mit dran gemacht, aber im Endeffekt ist es noch relativ leicht zu identifizieren als sowas. Es wurde einfach so an die Kamera irgendwie rangesteckt neben und ja.
Also das finde ich immer so lustig, manchmal tauchen in so Subreddits irgendwie, die gar nichts mit Star Wars zu tun haben, halt irgendwie so Bilder auf, hier, ich habe auf dem Dachboden von meinem Opa irgendwie diese alte Kamera gefunden und dann tummeln sich da drunter immer die ganzen Star Wars Fans, das sieht irgendwie, kommt mir irgendwie bekannt vor, so, und dann ist da halt dieses, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, das Graflex Flash Camera Lighting oder so heißt das einfach, oder ich habe auch, ja genau, von Graflex auf jeden Fall heißt die Firma, die das hergestellt hat. Ja, und dann ist das irgendwie so das ikonischste aller Lichtschwerter geworden und wahrscheinlich gar nicht mehr so intensiv mit diesem Kamera-Equipment verbunden.
Übrigens auch das Lichtschwert von Vader. Also das hat
ja,
das sieht
ja
relativ ähnlich aus.
Schwarze also Akzente
nicht
dran gemacht.
Nur so mit schwarzen Elementen. Ja. Ist wohl nur ein anderes Modell, aber auch ein Kamerablitz.
Was ich ja sehr faszinierend bei diesem Schwert finde, ist, dass das Ding ja zweimal, also eine Beschädigung und eine Zerstörung abbekommen hat. Also es ist ja beschädigt worden in Episode 5 beim Kampf Luke gegen Vader. Und ist dann in Episode 8 war es, bei diesem Machtduell zwischen Rey und Kylo ist es ja dann zerstört worden und wurde dann ja von Rey wieder repariert.
Ja.
Das ist aber auch interessant, dass solche Lichtschwerter so offenbar gut reparabel sind. Also ich weiß ja nicht, wie lange sie da jetzt sich hingesetzt hat, aber wenn ich überlege, was wir für eine Wegwerfgesellschaft sind, so ein Lichtschwert, 50 Jahre mindestens, da geht's nicht runter.
Ja, kennt ihr nicht die Grundsätze der Jedi? Knowledge and Recycling.
Das ist sehr, sehr gut.
Ja,
aber gab es eigentlich eine Erklärung? Also ich weiß es jetzt gerade nicht, ob es vielleicht wurde es im Buch erklärt, aber warum Maz Kanata das Lichtschwert in Episode 7 hatte?
A good question for another time.
Ich wollte gerade sagen, weiß man bis heute, glaube ich, nicht. Das ist eine der großen Fragen, die nie beantwortet wurde.
Ich wollte euch das Gleiche fragen, weil Hintergrund ist der, es gibt einen Comic, also eine Comic-Serie, das ist, glaube ich, die Star Wars Hauptreihe, also die gibt es ja in mehreren Ausführungen. Einmal die Handlung zwischen Episode 4 und 5 und die ist schon abgeschlossen. Und dann einmal noch auch die Handlung zwischen 5 und 6. Da bin ich mir jetzt gerade gar nicht ganz sicher, weil ich bin irgendwann dann mal aus diesem Comic-Biss ausgestiegen und habe gedacht, ich warte, bis es einen Omnibus gibt. Und ich weiß, dass es quasi von der zweiten Reihe, selbst wenn die schon abgeschlossen ist, noch keinen Omnibus gibt. Also so eine Komplettsammlung. Mhm. Und ich habe die mal aber angefangen, digital zu lesen, aber vor Jahren noch. Und da wird eben in der einen Ausgabe, genauso weit, wie ich damals gekommen bin, was nicht sehr weit war, wird von irgendeiner mysteriösen Figur wird das Lichtschwert von Luke gefunden, nachdem es quasi in diesen Schacht da runtergefallen ist, auf Bespin. Und ich habe dann aber nach diesem Cliffhanger quasi nie weitergelesen, habe auch keine Wikipedia-Artikel. Deshalb wollte ich eigentlich euch fragen, ob ihr zufällig die Info habt, weil ich nach wie vor diese Comic-Reihe einfach nur nicht gelesen habe und mich es eigentlich auch interessiert.
Also das Einzige, was ich weiß, ist, dass der Janitor, also der wie heißt er denn? Was heißt denn Janitor auf Deutsch? Der Hausmeister. Der Hausmeister aus Robert Chicken, das Lichtschwert mit der Hand gefunden hat und also nur weg. So, Mist. Das fand ich übrigens sehr, sehr, sehr interessant. Also Robert Chicken ist eh cool.
Ich bin gerade bei Wikipedia ein bisschen rumgescrollt. Die haben dann eine sehr schöne Auflistung von all den Usages und so, inwiefern das Lichtschwert vorgekommen ist. Und halt zwischen Episode 5 und 7 ist dann eine sehr große Lücke. Also da steht einfach nur, dass es irgendwie von den in den industriellen Tiefen auf Bespin irgendwie von irgendwem gefunden wurde und dann irgendwie seinen Weg zu Mas Kanata gefunden hat. Aber wie genau, wird da auch nicht beschrieben. Und Wikipedia ist ja eigentlich immer ja sehr up-to-date. Also ich glaube, das ist einfach ja bis heute nicht beantwortet worden. Vielleicht wird es das auch nie. Würde mich sehr wundern, weil normalerweise ist Star Wars da immer sehr aktiv, sowas zu klären. Aber
naja, ich meine, Wenn du überlegst, dass wir bis heute nicht wissen, wie die Spezies von Yoda heißt.
Ja gut, das ist aber so eine große Sache, die will man ja auch nicht wissen. Aber dieses Lichtschwert, das ist ja so inkonsequent irgendwie, wie es da hingekommen ist. So dass einfach, dass man so in so einem Comic irgendwie so in 5, 6 Panels irgendwie zeigt, erst war es bei dem, dann war es bei dem, dann war es bei dem und so ist es halt bei Mas gelandet.
Ja. Ich fand ja diese Szene, wo Finn dann bei Mas steht und oder doch war Finn, meine ich, und er sagte, ich brauche eine Waffe und sie sagt, du hast eine Waffe. Also ich fand das schon cool, dass er dieses Lichtschwert auch so verwendet hat. Übrigens noch eine Person mehr, die es dann auch aktiv genutzt hat, sogar gegen Kylo. Und da haben sich ja viele Leute drüber gestritten, warum das sein kann, dass er ein Lichtschwert verwenden kann. Und ich finde das sehr cool. Es gibt ein Buch, ich glaube, das ist das nicht das Phasma-Buch. Es gibt so The Journey to the Force Awakening. Da gibt es viele verschiedene Bücher drin. Und da gibt es die Geschichten von Finn, Poe und Rey. So ein bisschen Vorgeschichte. Und da wird ein bisschen erklärt, dass er halt super im Nahkampf war. Also dass er ja auch, es gibt ja diesen Traitor Stormtrooper, und der hat ja auch eine Nahkampfwaffe. Und da hat Finn hat das halt auch gelernt. Und deshalb kann er halt mit Nahkampfwaffen umgehen. Fand ich eigentlich total logisch, aber es ist halt blöd, dass das halt nicht erklärt worden ist. Deshalb haben wir wieder ein Rabbit Hole aufgemacht, was andere Leute nicht verstanden haben, die halt die Bücher nicht lesen. So ist es dann immer ein bisschen blöd, dass das dann negativ aufgefasst wird.
Ja, wobei das auch ein Punkt ist, ich meine, im Nachhinein kann man sich es dann auch noch herleiten, Finn als machtsensitiv oder so, aber für mich war das jetzt in dem Moment jetzt gar nicht so das Ding. Ich habe das einfach auch gedacht, so eine relativ, also es ist ja eine relativ logische Herleitung, okay, die Stormtroopers sind scheinbar bei der First Order aus irgendeinem Grund zumindest teilweise in Nahkampftechniken trainiert und dann auch sowas wie, ja, okay, selbst Han Solo hat schon ein Lichtschwert in der Originaltrilogie zumindest mal geführt, um Luke da ein bisschen warm zu machen, als er auf Hoth da das Reittier einfach mal das Tauntaun aufschneidet.
Ja, das stimmt. Also es ist schon, also dieses Lichtschwert ist ja nicht unführbar. Ich meine, es ist ja anders wie jetzt zum Beispiel das Darksaber, was ja offenbar keiner so richtig führen kann, wenn er keine Machtsensitivität hat. Wir haben es ja gesehen bei Sabine, die sich unglaublich schwer getan hat und noch schwerer hat sich ja dann Din Djarin getan.
Oder zumindest nicht dafür bestimmt ist.
Genau. Dieses Lichtschwert ist nicht deins.
Ich habe übrigens in der Zwischenzeit auch mal kurz gegoogelt und tatsächlich ein bisschen mehr wird in den Comics noch erklärt, also wie jetzt ich wusste, aber auch nicht viel mehr. Und zwar der Cliffhanger, den ich damals gesehen habe, diese mysteriöse Hand, die das Lichtschwert findet, war einfach nur ein Arknaut, der dort das Lichtschwert findet und Luke selber kommt in dieser Comic-Serie nochmal zurück nach Bespin eben, um nach dem Lichtschwert zu suchen, eben zwischen Episode 5 und 6, findet es aber nicht und es wird von diesem Arknaut eben in Besitz genommen und scheinbar irgendwo versteckt und man erfährt aber wohl bis heute noch nicht, wie es dann letzten Endes irgendwie in den Besitz von Mascanata kam.
Ja, also es wird hier auch im Buch auch quasi, es gibt ja auch diesen jetzt mehrfach angesprochenen Sprung, dass es im Grunde fast 3 Jahrzehnte lang nicht, dass man nicht wusste, wo es ist, nach dem Debakel in der Wolkenstadt, und dann taucht es halt im Besitz der Piratenkönigin Mascanata wieder auf, in einer alten Holzkiste. Ja,
vielleicht hat diese Drohne auf ihren Abenteuern das Lichtschwert irgendwie gefunden, hat es zu Mascanata gebracht und ist dann selber wieder zurück in den Millennium Falcon.
Das könnte natürlich, ja, das ist nicht unmöglich, ja.
Was ich auf jeden Fall spannend finde, dass das Skywalker-Licht wird ja auch irgendwie so ein bisschen machtmäßig schon auch aufgeladen ist. Also es ruft ja irgendwie nach gewissen Leuten. So, es ruft ja irgendwie nach Rey. So, es geht ja auch irgendwie darum, ja, das Schwert ist dein Recht irgendwie, du darfst es führen. So, Also es ist auf jeden Fall schon, es fühlt sich irgendwie zu gewissen Figuren so hingezogen.
Und, ja, zumindest und, zu sehr hellseitigen Charakteren. Ja. Ja, ja.
Und das war ja, korrigiert mich, wenn ich was Falsches sage, jetzt im neuen Kanon das erste Mal, dass wir sowas wie zum Beispiel Cal Kestis ja auch hat, diese Machtechos. Das ist ja auch was relativ Ähnliches. Also als Rey dann quasi das erste Mal dieses Schwert anfasst, da sieht sie ja dann so Visionen, man wird nochmal nach Bespin zurückversetzt, man hört das Atmen von Vader, da wurde auch im Nachhinein ja bekannt, dass es da wohl, ich weiß nicht, ob es gedreht wurde, aber zumindest im Drehbuch von The Force Awakens war diese Szene noch weitaus länger, wo man wohl auch den Kampf von Vader und Luke in Teilen noch hätte sehen sollen aus ihrer Perspektive und so, das haben sie dann ein bisschen runtergeschnitten, aber doch durch diese Berührung mit dem Schwert, ja, erinnert sie sich da quasi an Ereignisse, die das Schwert so erlebt hat. Und das finde ich dann irgendwie schon eigentlich cool gemacht, weil es halt eben viel mehr ist, was wir dann durch die Lore, die es halt bei der Originaltrilogie und so damals noch gar nicht gab, mit einem Kyber-Kristall und alles, und dass auch jeder Jedi quasi seinen eigenen Kyber-Kristall dann irgendwo findet und der quasi zu ihm kommt und solche Sachen. Das fand ich eigentlich schon damals, abgesehen von der Tatsache, dass halt das Schwert einfach ohne Erklärung irgendwo da war, die Tatsache, dass es diese Machtvisionen und so gab, fand ich schon cool.
Das Einzige, was ich leider nicht cool fand, was mit diesem Schwert gemacht wurde, und da stimmt mir selbst Mark Hamill zu, war die Szene auf Akto, wo Rey ihm das Lichtschwert gibt und er es dann einfach nach hinten wirft und so ein bisschen, ja, quasi zuwider dem Lichtschwert oder zuwider seiner Vergangenheit. Und ich meine, es hat natürlich irgendwo, es hat diesen Effekt, dass man sagt, okay, er ist irgendwie gerade ziemlich blöd, aber wenn man darüber nachdenkt, dass er halt einfach dass er ja ins Exil gereist ist, um mit seiner Vergangenheit abschließen zu können, ist natürlich dieses Lichtschwert jetzt nicht gerade das Ding, was er braucht, um auch wirklich abschließen zu können. Ja, also von daher, aber ich fand das in dem Moment auch so ein bisschen so, wie lieblos. Stell dir mal vor, dieses Meme, wenn da die Porks auf dem Ding rumtouren und der eine dann abgestochen wird, versehentlich.
Aber also das ist ja genau, den Effekt soll es ja haben. Also es soll ja schockieren, man soll sich ja fragen, oh mein Gott, was ist mit Luke passiert? Also was tut er diesem heiligen Stück Geschichte so an? Das ist ja genau
genau
das Ding. Und kann einem gefallen oder halt nicht, aber es erzielt auf jeden Fall den Effekt, den soll.
Ja, und am Ende des Films ist dann ja, du hast es vorhin auch schon erwähnt, dass er ja auch in dieser Machtvision gegen Kylo dann, dass er auch da dieses Schwert dann nochmal führt, ist ja quasi so der Zirkelschluss, dass er dann am Ende, auch wenn es nur eine Illusion ist, aber er nimmt quasi das Schwert wieder an, ist sich seiner Vergangenheit, seinem Erbe bewusst, stellt sich Kylo Ren und nicht mit dem grünen Schwert, das er davor jahrelang geführt hat, sondern explizit mit dem blauen Schwert, das er am Anfang vom Film noch lieblos weggeschmissen hat oder halt aus Frust, und später führt das dann, und das finde ich eigentlich eine sehr schöne Klammer im Film. Aber ich muss auch gestehen, als ich den Film zum allerersten Mal geguckt habe, war ich auch sehr irritiert von dieser Szene und dachte einfach nur so, what the fuck, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet.
Ich habe laut gelacht im Kino, weiß ich noch ganz genau. Ich fand das so lustig.
Also ich hab nicht gelacht, ich war wirklich einen kurzen Moment schockiert. Aber ja,
ich war auch sehr schockiert. Also
das war aber auch so ein Tag. Episode 7 hatte ja damals diesen großen Plot gehabt, dass Han ja den Film nicht überlebt hat. Und ich hatte am Tag, als ich dann Episode 8 gesehen habe, nee, Episode 9 war es, gesehen. Also ich hatte auf jeden Fall, ich hatte am Tag vorher oder die Nacht vorher, ich hatte den Film nicht in der Mitternachtsvorstellung gesehen, sondern hat irgendwie erst abends. Und ein Bekannter von mir, also mittlerweile nur noch ein entfernter Bekannter, hatte mich dann auch wieder mit irgendwelchen Informationen, hat mich getrollt, er hat mir gesagt, das und das ist passiert, ich habe den Film gesehen, ich habe es ihm halt geglaubt. Und deshalb war ich etwas angefressen in diesem Film, und dann hat mich diese Szene sehr unglücklich gemacht. Also nicht, weil es diese Szene hätte betreffen können, sondern einfach, weil ich dachte, mach das nicht. Ich will den coolen Luke haben, weil ich habe halt echt, der hat das Schwert weggeworfen, und dann dachte ich so, jetzt ist das halt, das wird das halt nie wieder kriegen. Und das, was der Kumpel mir dann erzählt hat, oder der ehemalige Kumpel, hatte sich halt auf dieses Schwert bezogen, war zum Glück also, aber nicht.
Hängt das zusammen, dass es der ehemalige ist?
Ja. Also der Typ, der mir damals gespoilert hat, dass Han getötet wird, weil er in der Mitternachtsvorstellung war, das war ein Arbeitskollege von mir.
Holy fuck, ey.
Keiner weiß, wo er ist.
Ja, sehr gut.
Was ist der nächste Fluss bei dir in der Gegend, der tief genug ist? Ich würde da mal gucken.
Ja. Nee, ist schon zu lange her.
Wie diese Simpsons-Folge, oder die Szene kennt doch auch fast jeder, wo Homer Simpson aus dem Kino läuft in diesem Flashback und dann, oh my God, Luke Skywalker ist Darth Vader's Son.
Und alles, oh. I can't believe that this is so, was?
Gab's doch auch, ich weiß gar nicht, ob das auch bei Force Awakens war oder bei irgendeinem von den neuen Star Wars Filmen auf jeden Fall in den USA. Da war auch irgendeine Premierenvorstellung, Event, was auch immer. Und da, und dann, oder halt den ganzen Tag über halt so ein Event-Ding im Kino, und da waren ein paar in Cosplay, irgendwie ein Boba Fett und ein Stormtrooper oder so, und die wurden von irgendeinem anderen halt richtig hart gespoilt, und dann haben die den scheinbar verklopft vorm Kino, und die Identität der beiden ist aber niemals aufgedeckt worden. Da habe ich mal vor ein paar Jahren so einen Artikel gelesen.
Ich wurde verkloppt von Boba Fett und einem Sturmtruppler. Ich meine, das muss man auch erstmal bringen.
Läuft zur Polizei. Sir, verhaften Sie diesen Sturmtruppler da. Bitte was? Hey,
da stehen 5. Nehmen Sie einfach den. Der hat ungefähr die Statur. Oh je. So. Wollen wir noch mal einen weiteren Ritt wagen in diesem Buch? Es funktioniert ganz gut. Ich bin überrascht.
Super. Ja, jetzt hatten wir natürlich auch der Sprung von der Drohne zum Lichtschwert ist natürlich auch so in der Wichtigkeit innerhalb der Saga.
Ja, es ist ja alles im direkten Zusammenhang. Gibt es noch was, was da jetzt auftauchen könnte?
Der Helm.
Ja, oh, das wäre so.
Ihr seht es ja in der Kamera zumindest, ich werde wirklich den Zufall entscheiden lassen. Das wäre jetzt natürlich lustig, wenn das kommt. Also mal gucken, was die Würfel sagen. Nee, es ist was anderes. Es ist was gänzlich anderes. Es ist eine Waffe. Also, es ist nicht gänzlich anders, aber es ist eine Waffe. Ich bin gespannt, weil ich kann nicht so viel dazu sagen, glaube ich. Shirut Imwes Lichtbogen. Also das ist ja ein bisschen wie eine Armbrust. Mhm. So ein bisschen von der, so wie er es verwendet, glaube ich auch. Und mein erster Gedanke ist diesen Moment, wo er den TIE Fighter abschießt.
Auf jeden Fall.
Ich glaube, das ist auch einfach der ikonischste Moment für ihn und für diese Waffe.
Ja, so viel sieht man.
Für ihn, aber in der Kombination.
Ja, so viel sieht man von dieser Waffe auch gar nicht. Er ist ja viel mehr nur mit seinem Stab irgendwie unterwegs, weil es auch einfach, ich finde, von der Choreografie mal cooler ist, wenn er da am Kämpfen ist. So. Aber das Ding hat auf jeden Fall auch schon Wumms drauf, das stimmt. Kannst du mal das Bild in die Kamera zeigen? Weil ich habe auch ein bisschen vergessen, wie das aussieht, ehrlich gesagt.
Ja, das mache ich mal.
Also, das wird dann aber so auf.
Das klappt sich dann so auf, ja.
Das klappt dann, genau. Also, das ist ein langgezogener Blaster, langgezogenes Blasterrohr. Und wenn er das verwendet, dann klappt das nach vorne, nach links und rechts auf, wie halt so eine Armbrust dann halt auch am Ende. Ja. Und hier ist es interessant. Hier heißt es: Aus Teilen eines E11-Blasters und einklappbaren, kunstvoll gestalteten Polarisatoren. Ey, das ist ein Wort. Polarisatoren. Torarmen, Entschuldigung für diesen vollkommenen Verhaspler, bestehend war der Lichtbogen das ultimative Symbol für das Leben eines Wächters der Wills. Ah, ist also nur für die Wächter der Wills so eine bezogene Waffe, was natürlich für Giraud sehr, sehr sinnvoll ist, klar. Der war ja so einer. Den mochte ich sehr. Giraud war einer der coolsten Charaktere. Ich mochte auch Base, also ich mochte diese Kombination beider Charaktere. Aber alleine dieses, ich bin eins mit der Macht und die macht es mit mir, was ja später dann auch nochmal aufgefasst wurde in der letzten Clone Wars Staffel. Ah, das fand ich schon cool, wie er dann durch diesen Beschuss läuft und dann diesen Transmitter aktiviert. Das war schon cool. Mhm.
Auf jeden Fall zwei Figuren oder eine Figur, die durch relativ wenig Screentime innerhalb eines Films direkt so Kultstatus erlangt hat. Ich glaube, der war wirklich, oder die beiden, so richtige Scene-Stealer einfach, als der Film damals im Kino kam. Ich glaube, alle fanden einfach die Szenen mit den zwei mit am coolsten. Wenn da nicht vielleicht noch die Vader-Szene am Ende gekommen wäre. Aber.
Ja, und ich weiß auch gerade, dass just in dem Moment, wo diese Folge gehört wird und wenn die liebe Anni diese Folge hört, die ist ein ganz großer Giraud-Fan, liebe Grüße gehen an dich raus. Ich weiß das einfach, dass sie jetzt gerade wahrscheinlich sich freut.
dass wir natürlich auch von uns liebe Grüße.
Liebe Grüße. Nee, aber auch wirklich ein verdammt toller Charakter. Also auch großartig porträtiert von Donnie Yen, irgendwie, der auch einfach perfekt für diese Rolle gecastet wurde. Es hätte keinen besseren gegeben.
Donnie Yen ist der Hammer allgemein. Also er hat sau viele richtig geile Filme.
Der ist absolut. Der war aber auch derjenige, der, glaube ich, das Ende von Base gespoilert hat auf irgendeiner Pressekonferenz, echt? Oder? Ja, ich glaube, es ging da. Also Es war ja jetzt nicht Frage, also man hat es, glaube ich, nie zur Frage gestellt, ob diese Charaktere überleben oder nicht. Es war, glaube ich, relativ klar, dass sie es nicht werden, weil man ja nie wieder was von ihnen gehört hat. Aber ich meine, er war es gewesen, weil der Schauspieler von Base war es, meine ich nicht. Auf jeden Fall standen sie auf der Bühne und haben dann über den Film gesprochen. Und dann ging es dann so, ja, und in dem Moment, also ich bin, mein Charakter ist dann sehr traurig, als er dann, als Base dann stirbt und alle so.
Ja, ich kenne das nicht, du sagst dich.
Ja, ich fand's so gut, weil alle so schockstarre. Der hat mir verraten, dass Base stirbt. What?
Ich habe gerade mal nochmal gegoogelt, der Schauspieler von Base Malbus heißt Chiang Wen. Und ich weiß noch, damals, ich gucke ja immer schon viele Interviews und Behind-the-Scenes-Zeug und so, der spricht überhaupt gar kein Englisch. Also der hat alle Lines einfach auswendig gelernt und aber in der ganzen Pressetour und so weiter haben immer andere für ihn übersetzt oder er hatte irgendwie einen Dolmetscher oder Dolmetscherin an seiner Seite und das finde ich dann auch irgendwie schon krass, weil ich meine, ja, er spricht, wenn man es im O-Ton guckt, irgendwie mit einem Akzent, aber dass der Mann jetzt überhaupt kein Englisch spricht, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, wenn ich es nicht gewusst hätte, also schon eine coole Sache.
Ja. Das stimmt. Im Übrigen steht hier noch drin, dass die Wächter der Wills waren im Grunde von den legendären Jedi-Rittern für ihre Tage inspirierte Friedenshüter und, das wussten wir, und für die Wächter war die Herstellung der Waffe eine meditative Übung auf dem Weg zur Erleuchtung. Das heißt, offenbar mussten die diese Waffe auch bauen. Sehr spannend.
Das deckt sich ja so mit dem Jedi Getue, genau. Sag ich mal, da ist das ja auch so, dass das Finden des Kyber-Kristalls und das Bauen des Lichtschwertes so ein ganz wichtiger elementarer Prozess ist.
Ja, und eine Standard-Energiezelle lieferte 50 Schuss, das ist vielleicht auch nochmal relevant, mit denen man einen kleinen Sternjäger vom Himmel holen konnte. Was sie wohl damit meinen.
Gut, ja, to be fair, die TIE Fighter haben ja auch keine Schilde und so, also die sind ja auch recht zerbrechlich, aber hat es trotzdem schon in sich.
Ja, definitiv. Also es war einfach also ich glaube auch nicht, dass wir es nochmal irgendwo, dass wir das Ding nochmal irgendwo gesehen haben, also ein Lichtbogen. Ich wüsste jetzt auch nicht, wo.
Nee.
Aber vielleicht kommt es nochmal. Das würde mich im Übrigen super interessieren. Es gibt ja ein Comicbuch oder ich glaube so ein Manga ist es sogar, Wächter der Wills. Wächter der Wills. Ich könnte auch mal das R-Rollen. Nee, aber kann ich by the way nicht. R-Rollen kriege ich nicht hin. Damit zähme ich meine Kinder auch immer wieder auf. Nee, aber ich finde, die, über die würde ich gerne mehr wissen. Also da fände ich cool, wenn sie irgendwie, da könnte man eine Serie draus machen vielleicht, so irgendwie eine achtteilige Serie, ein bisschen Hintergrundinformationen, falls es so viel gibt. Also das ist ja die Frage. Ich meine, man muss ja sagen, die Wächter der Wilds war ja auch der, korrigiert mich, aber war das nicht sogar der ursprüngliche Titel eines der Episodenfilme?
Ja, zumindest irgendwie hieß es Original Star Wars bla 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 as told by irgendwas. Warte, ich muss nochmal gucken. Also kurz auf Deutsch gesagt, das originale Star Wars Drehbuch war damals so geschrieben, als wäre das eine Überlieferung eines dieser Wächter der Wills, wenn ich es noch richtig im Kopf habe.
Ja, genau. Ich meine, irgendwie, also es gab da diesen Bezug auf jeden Fall. Und aus dem Grund, meine ich, wurden die ja dann irgendwann auch als Gruppierung auch erstellt, halt in spätestens mit Rogue One.
Also wenn es irgendwann eine Serie über die beiden geben sollte, die dann, also wo die beiden dann Protagonisten sind, dann tut mir auf jeden Fall der Darsteller von Base leid. Also ich glaube, dann muss er vielleicht tatsächlich doch Englisch lernen, weil so viel Text dann auswendig lernen. Das ist schon.
Ja, ich glaube, sowas wird wahrscheinlich, also ich kann es mir nicht vorstellen, dass das mit echten Schauspielern gedreht werden würde. Ich glaube, sowas wäre wahrscheinlich was für Animationen. Also ich fände es cool.
Ja, ich wollte gerade fast sagen, es ist so auch so fast zu nischig, aber ich meine, bei Endor haben wir das auch alle gedacht. Irgendwie, was ist das? Wen juckt Kästchen Endor und jetzt sind wir hier. So ist halt, man bräuchte halt wahrscheinlich irgendjemanden, der da halt mit einer Vision irgendwie hintersteht und das dann irgendwie verkaufen möchte. Aber wahrscheinlich, also ich glaube auch nicht, dass das irgendwann kommen wird, aber ja.
Der Originaltitel.
Erleuchte uns.
Also ich habe rausgefunden, der Originaltitel von Star Wars war damals The Adventures of Luke Starkiller as taken from the Journal of the Wills Saga 1, The Star Wars.
Ja, Journal of the Wills, genau. Ja, es ist crazy. Das ist ein Titel. Das ist mal ein Titel. Danke, George Lucas.
Dass die Studios das nicht als Titel genommen haben, das ist ja wirklich krass. Also das wundert mich.
Wäre auf so einem Kinoplakat auch echt gut angekommen, glaube ich. Also hättest du einen Opening-Scroll alleine für den Titel des Films gebraucht.
Ja. Vor allem im Journal of the Wills schrieb ein gewisser C.P. Thorpe, ein Padawan der Jedi, über die Taten des angesehenen Jedi Bendu Opuchi Mace Windu.
Ist der Bendu. Der Mace Windu.
Also ja, ist so schon witzig, wie dann immer wieder so Dinge halt aufgegriffen werden.
Eben
auch der Bendu in Rebels.
Ja. Stimmt, Luke Starkiller. Ich muss aber auch sagen, ich glaube, wenn er Starkiller gehießen hätte, das wäre auch, da wäre dieser Good Guy-Effekt bei ihm auch einfach gar nicht so rüber.
Das war ja genau die Idee, dass es halt zu böse klingt.
Ja, er kann doch kein Sternentöter sein. Doch, kann er. Also eigentlich ist der Starkiller ja der Todesstern. Warum heißt der eigentlich nicht so? Er heißt der Kleiner Stern.
Ja. Ich meine, es ist ja genauso wie Revenge of the Jedi, der ursprüngliche Titel von Return of the Jedi, und der war ja so lange als Titel angedacht, dass es ja sogar schon Poster und alles Mögliche dazu gab, und es ist relativ spät in der Produktion dann irgendwann erst geändert haben.
Ja, ich muss sagen, also das hätte mich auch, glaube ich, gar nicht gestört, Return oder Revenge. Also ich finde,
naja, Revenge hätte, ist halt,
Rache Jedi, ist halt,
rächen sich
ja
halt nicht.
Das passt halt nicht.
Revenge,
aber wenn du mal
the Jedi way.
The Jedi way, I'm no Jedi. Aber wenn man halt überlegt, dass Luke ja auch kein klassischer Jedi ist, also kein Jedi aus der Riege des Ordens der Jedi, er baut seinen eigenen Orden auf, er könnte Rache einfach mal mit einbringen. So, hier machen wir mal, hier Rache machen wir neu, das stand in dem Buch drin, das wollen wir nicht, ich würde das gerne mal dabei haben. Ich fände es schon lustig. Naja, wollen wir einen letzten Versuch wagen, mal gucken, was wir noch kriegen?
Gerne.
Oder habt ihr noch was zum Lichtbogen?
Nee.
Ich auch nicht. Okay, dann let's roll the die. Ah, okay. Wir schließen diese Folge mit einem Thema. Vielleicht schließen wir auch nicht, vielleicht ist es zu kurz, was wir kriegen. Es ist Darth Vaders Meditationskammer aus Episode 5.
Mhm.
Ja. Das, Ort Executor. Jahr drei, im Jahr 3 nach Yavin. Okay, okay, okay. Was haben wir hier als kurze Grundinfo? Also, obwohl die Kammer, wie der Name andeutet, ein Ort stiller Besinnung war, ruhten Vaders Pflichten als rechte Hand des Imperators während seiner regelmäßigen Rückzüge nicht. Heißt es wirklich Rückzüge? Ist nicht Rückzüge?
Rückzüge ist schon richtig.
Ich glaube, es heißt.
Ich glaube, sie haben sich nicht verschrieben. Mist, ich wollte mich mal beschweren. Aber diese Meditationskammer wird ja. Das ist ja so ein Moment, wo wir das erste Mal Vader auch ohne Helm sehen.
Ja.
Wo er davon, ist es Admiral Peart, der ihn da anspricht? Ich glaube, Peart ist es, der da hinter ihm steht.
Und ja, wo man dann den Hinterkopf so sieht.
Genau, genau. Also man sieht das erste Mal, dass Vader wirklich also nicht nur Maschine ist. Ja. Obwohl es ja Ben Kenobi anders gesagt hat, er ist eine diabolische Maschine.
Ja, und vor allem sieht man halt auch, dass es kein, also ich sage jetzt mal, kein normaler menschlicher Kopf in dem Sinne ist, sondern man sieht, dass er irgendwie deformiert ist oder eigenartig. Also es sieht halt schon krass aus. Und ich weiß auch noch als Kind, dass ich, als ich das erste Mal die Szene gesehen habe, ziemlich schockiert war, wie der dann da aussah. Und habe mir dann die ganze Zeit vorgestellt, wow, was wird sich wohl dahinter verbergen. Und auf jeden Fall eine eindrucksvolle Szene.
Mhm. Ist interessant, hier heißt es, dass diese speziell entwickelte Kapsel auch der einzige Ort war, an dem Vader von den Restriktionen seiner kybernetischen Rüstung befreit werden konnte. Haben wir aber, glaube ich, gesehen, dass das, also zumindest in der Kenobi-Serie, sehen wir ihn ja auch nochmal außerhalb oder in einem reinen Bacta-Tank. Gut, aber Kenobi spielt ja auch zeitlich vor Episode 5, von daher ist das hier die Weiterentwicklung, ganz klar.
Ja. Ja. Also ich glaube, da ging es halt hauptsächlich darum, dass er halt, halt diesen speziellen Sauerstoff irgendwie braucht und der kann halt in diese Kammer gepumpt werden und im Bagdad-Tank dann natürlich auch direkt zugeführt. Aber ja, ich finde, diese Meditationskammer ist so von ihrer Form her irgendwie so beeindruckend. Irgendwie die erkennt man irgendwie sofort wieder. Ich weiß gar nicht, was das für eine Form ist so, aber das ist auf jeden Fall eindrucksvoll. Wer auch immer die designt hat, finde ich, gute Arbeit geleistet. Das bleibt im Gedächtnis. Auch wie die sich öffnet, irgendwie mit den einzelnen Zacken, die dann ineinander greifen. Und so, das ist schon alles sehr cool.
Ja, also ich frage mich halt auch nur, aber was passiert da drin? Also ist es wirklich einfach, ist das dann wirklich, ist das wie so eine, keine Ahnung, Kammer, die mit Schallisolation ausgebaut ist. Was macht er da drin?
Der ballert dort Hardcore-Heavy-Metal-Musik.
Die draußen keiner hört.
Ich könnte mir halt gut vorstellen, dass es auch sein soll, um ihn vielleicht eventuell einfach auch zu schützen. Also erstens mal natürlich, dass ihn niemand in irgendwie einer verletzlichen oder in seiner wahren Form sieht, weil ich glaube, jetzt außerhalb des Imperators und eben seinen treuesten Dienern, die da in seiner Festung sind, weiß ja quasi niemand wirklich, wer der wahre Mensch, der sich dahinter verbirgt ist und dass er eigentlich auch schon ein bisschen armselig aussieht und verstümmelt und keine Gliedmaßen mehr richtig hat und halt eigentlich ohne diese Rüstung gar nicht lebensfähig ist. Ich denke, das ist halt auch sowas, was wahrscheinlich nicht unbedingt einfach der normale Stormtrooper oder seine untergebenen Admiräle oder was auch immer da einfach sehen sollten. Und da könnte ich mir gut vorstellen, dass diese Kammer halt nicht nur Rückzugsort ist, sondern auch eben, weiß nicht, muss er die Rüstung auch mal wechseln? Oder ich weiß es nicht.
Da muss man die Wäsche.
Ja.
Muss man die Spülmaschine. Aber ich finde das einen guten Punkt, den du gerade sagst. Also hier gibt es noch einen abschließenden Satz. Umgeben von weißen Wänden, wie in einer mechanischen Eierschale, die ein Küken beschützt, konnte Vader zur Ruhe kommen, sich mit der Macht verbinden und versuchen, sich auf den letzten Funken Menschlichkeit zu besinnen, der noch im schwarzen Herzen eines der grausamsten Diener des Imperiums zu finden ist.
Wow. Dieser Vader. Da wurde der Pathos aufgedreht. Nee, also, das stimmt ich, ja. Also glaube ich schon. Ja,
ja ich glaube auch. Also ich glaube, Vader, also wir wissen ja auch, dass Vader ja auch zumindest in den Comics ja auch ganz lange gebraucht hat, um halt wirklich auch Vader zu sein. Also gerade, wenn wir jetzt mal von Episode 3 bis 4 denken, da hat er schon viel, da ist viel passiert mit ihm, dass er musste ja dann auch sein Lichtschwert musste er neu holen, hat ja dann einen Jedi-Meister getötet dafür, zumindest in den Comics. Und das hat ja lange gebraucht, bis Vader, glaube ich, auch den letzten Funken Anakin rausgeworfen hat. Und wenn wir jetzt mal überlegen, dass wir in Kenobi gesehen haben, nachdem Obi-Wan und er gekämpft haben, dass er zu ihm sagte, ich bin nicht dein Fehler, Obi-Wan, und du hast Anakin Skywalker nicht getötet, sondern ich war's. Aber das fand ich auch schon eine geile Szene. Und es würde ja natürlich auch so ein bisschen, man merkt halt trotzdem, da ist immer noch dieser Funke drin, der halt natürlich erst mit Episode 6 dann wieder richtig entflammt.
Und vor allem bei dem Design irgendwie spiegelt sich das ja auch wieder, weil von außen ist die ja komplett schwarz irgendwie und innen drin aber komplett weiß. Irgendwie so, stimmt, da sieht man das dann ja auch nochmal, irgendwie da ist noch Licht innen drin.
Das ist cool, es wird ja hier jetzt im Wortlaut auch so geschrieben, aber vielleicht ist das ja auch wirklich dieser Gedanke, dass man so ein bisschen Foreshadowing betreibt, so hey, nach draußen, aber innen drin, da ist er noch ein guter Kerl, der dann auch schnell zum Jedi-Geist wird, zum Machtgeist wird. Ja,
ich könnte mir zumindest eben vorstellen, also ich meine, wer ja die Produktionsgeschichte der Originaltrilogie kennt, also als Episode 4 im Kino kam, war eigentlich laut oder stand wie George Lucas es geschrieben hat, Darth Vader nicht der Vater von Luke Skywalker. Das hat sich halt dann erst so entwickelt. Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass zu Zeiten oder zumindest während dem Entstehungsprozess von Empire Strikes Back und dass sie ja da schon mit Sicherheit im Hinterkopf hatten, okay, wir machen doch mindestens einen weiteren Teil, dass dann eben die weitere Story zumindest in groben Zügen schon irgendwie in George Lucas Kopf existiert hat, und das ist gar nicht so abwegig, dass dann eben das auch über seine Set-Designer und so, das dann in die Designsprache vom Film damit eingeflossen ist, und finde ich eigentlich echt, echt ein saucooler Gedanke. Da habe ich mir auch so noch nie Gedanken drüber gemacht. Also hat auf jeden Fall was gebracht, schon mal in deinem Buch hier zu blättern, Dennis.
Ja, wunderbar, das freut mich sehr. Und ich meine, der Punkt kam jetzt ja auch gerade von dir, Nico. Also ich meine, ich glaube, und das ist halt, wenn man Star Wars so oft gesehen hat, wie wir es gesehen haben, dann achtet man vielleicht immer wieder mal auf andere Dinge, aber trotzdem gibt es immer wieder was Neues zu entdecken. Und selbst wenn wir es nicht direkt im Film entdecken, wenn man sich mal auf etwas konzentriert, kommen plötzlich Ideen oder Gedanken, die man vielleicht vorher noch nicht hatte. Also ich finde es irgendwie ziemlich, ziemlich cool. Muss ich sagen.
Und unabhängig davon, ob sie das denn so meinten oder nicht, also das ist jetzt ein sehr verfälschtes Zitat, aber es ist ja so der Grundsatz auch, in dem Moment, wenn ein Filmemacher oder Filmemacherin ihren Film veröffentlicht und gibt ihn quasi der Welt frei, dann gehört der Film nicht mehr der Person, die ihn geschaffen hat. Und es steht ja jedem frei, in einem Film, in Szenen, genau wie in auch in einem Buch oder in einem Gedicht oder was auch immer, selber Dinge hinein zu projizieren. Und man muss ja dann nicht immer sagen, nee, es war nie so gedacht, wenn es denn dann passt. Ich meine, es gibt ja auch in Star Wars viele Dinge, die, man kann sagen, die Macht hat so gefügt, die irgendwie so Szenen, die dann im Nachhinein total Sinn machen, also eben gerade im Hinblick auf Vader und Luke und Obi-Wan, diese ganze Beziehung zueinander, da gibt's ja wirklich Szenen, wo, wenn man nicht wüsste, dass es Tatsache ist, würde ich es eigentlich nicht glauben, dass das noch nicht geplant war in vielen Szenen. Oder auch eben Leia und Luke waren am Anfang ja nie Geschwister, aber trotzdem, da reichen dann manchmal schon so Blicke aus von Alec Guinness, der den Obi-Wan gespielt hat, da kann man so viel hineininterpretieren und es funktioniert auf so vielen Ebenen einfach.
Obi-Wan.
Obi-Wan. Nee, ja. Aber hast du recht. Voll recht. Ja,
ja, bin ich auch.
Irgendwie auch so schön. Bei dir. So, diese Puzzleteile sind halt nie ganz am Anfang da gewesen. Bei Star Wars waren sie noch nie. Also auch in der Sequel-Trilogie waren sie es jetzt nicht. In der Prequel-Trilogie vielleicht noch am ehesten irgendwie. Aber auch in der Originaltrilogie, auch bei Serien und so weiter. Es fügt sich immer so nach und nach zusammen. Und es liegt auch ein bisschen an uns, irgendwie diese Lücken zu füllen. Und das ist auch einfach schön. Und wenn das im Zuge von irgendwelchen Büchern
passiert, die 100 Objekte aus dem Star Wars-Universum sich nehmen und drei Leute sich um 20.11 Uhr treffen, um darüber zu quatschen, dann ist das auch was Schönes.
In der Tat. Ich würde sagen, auch was Schönes ist ein schönes Schlusswort. Ich glaube, wir müssen jetzt keinen weiteren Gegenstand machen. Da haben wir haben ja immer noch 96 Stück, die wir damit angehen können.
Aber gerne wieder mit dem Buch. Also finde ich jetzt sehr viel cooler, wie ich am Anfang noch dachte. Ich war noch sehr skeptisch, aber es hat doch zu guten, aufschlussreichen Gesprächen hier geführt.
So ist es. Also wir werden hier beim nächsten Mal mit Sicherheit mit weitermachen. Und wenn ihr da draußen sagt, jawohl, das fand ich auch cool, das hat mir Spaß gemacht, dann schaut in die Shownotes auch dieser Folge. Dort findet ihr auch den Link zum Buch. Ich hatte gesagt, vom DK Verlag veröffentlicht. Ist hier auch keine Werbung. Ich habe das Buch auch selbst gekauft. Ja, also es ist nicht geschenkt oder sonstiges. Aber Werbung mache ich gerne für unseren Instagram-Account. Schaut dort gerne rein. Shownotes zeigen euch oder führen euch über die Links dorthin. Und wenn ihr Lust habt, mit uns über Star Wars zu philosophieren in irgendeiner Form oder auch mit Gleichgesinnten, dann könnt ihr auch gerne den Link zu unserem Discord-Channel klicken. So sei es. Macht das gerne. Und haben wir noch einen Abschluss? Hat noch irgendjemand was? Ansonsten?
Ich glaube, du hast alles Wichtige gesagt, Dennis.
Okay. Dann beenden wir diese Folge wie immer mit einem freundlichen Möge die Macht mit euch sein.
Immer.
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 Wir lassen das Schicksal entscheiden. Ich habe zufällig einen Glückswürfel dabei.